Liebe Gemeinde, er hieß wirklich so. Kurt Gscheidle. Einige werden ihn vielleicht noch kennen. In den 70er Jahren war er längere Zeit Post- und Verkehrsminister für die SPD. In einer Bundestagsdebatte hat der damalige Oppositionspolitiker Franz Josef Strauß mit Gscheidle gestritten. Und er hat an einer Stelle ziemlich süffisant eingefügt: Der Kollege Gscheidle kann auch nichts für seinen Namen. Und damit wollte er sagen, der heißt zwar Gscheidle, aber er ist nicht gescheit. Nun, ich weiß nicht, ob Franz Josef Strauß damit recht hatte. Immerhin hat er eine nüchterne Tatsache angesprochen. Der Name stimmt nicht immer mit dem Wesen dessen überein, der diesen Namen trägt. Der Name bildet nicht immer die Wirklichkeit dessen ab, der mit diesem Namen bezeichnet wird. Wer Bäcker heißt, muss nicht unbedingt Brot backen. Ein Herr Schneider kann auch lange keinen Anzug nähen. Und wie ist es mit denen, die sich Christen nennen? Jakobus schreibt im 2. Kapitel in Vers 7, über euch ist der gute Name genannt, nämlich der Name Jesu Christi. Man kann das wörtlich so übersetzen, über euch ist der noble Name ausgerufen worden. Wir tragen den ehrenwerten Namen Jesu Christi, aber tragen wir ihn zurecht? Sind wir dieses Namens würdig? Gehörst du wirklich zu ihm, dessen Namen du trägst? Es gehört wohl zu den ernstesten und bedrückendsten Beobachtungen, die im Neuen Testament immer wieder aufblitzen, dass die Gemeinde Jesu, wie das Fachwort sagt, ein Corpus permixtum ist. Also einfach übersetzt ein vermischter Haufen. Und zwar vermischt nicht nur aus alt und jung, aus allen Charaktertypen, allen Berufen, allen Herkünften, sondern dieses Wort meint noch mehr. Es meint vermischt aus echten Christen und Scheinchristen. Das meint eigentlich Corpus permixtum. Das heißt, in der christlichen Gemeinde hat es zu allen Zeiten Menschen gegeben, die sich zwar Christen nennen, die sich auch wirklich für Christen halten, aber keine Christen sind. Viele Beispiele im Neuen Testament, wenn Sie etwa an das Wort Jesu aus der Bergpredigt denken, Matthäus 7, Vers 21, wo unser Herr sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, nämlich am Tag des Gerichts, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Und ich werde Ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Und so gibt es viele Belege. Denken Sie an das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. 5 echt, 5 halten sich nur dafür. Denken Sie an das Gleichnis Jesu vom vierfachen Ackerfeld, auf dem vieles heranwächst und nur einiges ist echt. Denken Sie etwa an Judas Ischariot, der lange Zeit einfach mitmarschierte. Oder denken Sie auch an die Gemeinden der Sendschreiben, wo auch in einigen Gemeinden wirklich dieser vermischte Haufen da ist. Und Johannes das deutlich schreibt, es sind einige unter euch, die gehören nicht zu euch. Auch die Gemeinde, an die Jakobus schreibt, ist offensichtlich so ein Corpus permixtum. Und dieser Umstand lässt dem alten Seelsorger keine Ruhe. Und so schreibt er diesen Brief auch, um seinen Leuten ein Testverfahren an die Hand zu geben, mit dem sie sich überprüfen können. Ein Testverfahren, mit dem sie sich überprüfen können. Also Jakobusbrief ist eine Hilfe, echten und falschen Glauben, lebendigen und toten Glauben zu unterscheiden. Auch dazu ist er gegeben. Aber so werden jetzt einige dazwischen fragen, hat denn Jakobus selbst überhaupt das richtige biblische Verständnis vom wahren Glauben? Macht man da nicht den Bock zum Gärtner, wenn man mit Jakobus echten und wahren Glauben und vom Falschen trennen will? Martin Luther hat dazu ja zum Teil sehr kritische Bemerkungen gemacht. Für Luther war es zeitweilig fraglich, ob der Jakobusbrief überhaupt zur Bibel dazugehört, zum biblischen Kanon. Er hat ihn etwa verglichen mit den Paulusbriefen oder dem Johannesevangelium und hat in einer Vorrede zum Jakobusbrief geschrieben, dass der Jakobusbrief doch gar kein Verständnis für Rechtfertigung habe, also wie einer von Gott gerecht gesprochen wird. Und dass er nicht Christum treiben würde, vermeintlich. Und in seiner Vorrede zum Neuen Testament hat Martin Luther den Jakobusbrief eine ströhrne Epistel genannt. Er hat gesagt, darum ist Sankt Jakobs Epistel ein rechte ströhrne Epistel, denn sie doch kein evangelisch Art an ihr hat. Das ist so Lutherdeutsch. Historisch ist das verständlich, denn die römisch-katholische Kirche benutzte den Jakobusbrief zur Begründung der Werkgerechtigkeit. Die römisch-katholische Kirche berief sich auf den Jakobusbrief als Argument gegen die Rettung allein aus Glauben. Die römische Kirche lehrte, die guten Werke des Menschen tragen zu seiner Rettung bei, und dafür berief man sich auf den Jakobusbrief. Und Luther hat sich in seinem Urteil über den Jakobusbrief offensichtlich davon beeinflussen lassen, wie die römisch-katholische Kirche den Jakobusbrief gedeutet und benutzt hat. Und darum ist das schon eine berechtigte Frage: Wie evangelisch ist der Jakobusbrief? Wie evangeliumsgemäß? Wie einig oder uneinig sind sich Paulus und Jakobus? Oder ganz einfach gefragt, hätte Paulus über den Jakobusbrief auch so geurteilt wie zeitweilig Martin Luther? Nun, richtig ist, dass Jakobus die zentralen Punkte der Erlösung, also wie wird man Christ, nicht ausführlich entfaltet. Das stimmt. Aber die entscheidende Frage ist, widerspricht er dem Evangelium, ignoriert er das Evangelium, hat er möglicherweise gar ein anderes Verständnis vom Evangelium oder setzt er das Evangelium ganz bewusst voraus? Und schon die Apostelgeschichte gibt uns dazu wichtige Hinweise. In der Apostelgeschichte 21 gibt es ein berühmtes Treffen zwischen Paulus und Jakobus. Und da wird klar, sie anerkennen einander. Und jeder ist davon überzeugt, dass das Gegenüber das rechte Evangelium verkündigt. Und Paulus hat das ja selbst geschrieben im Galaterbrief Kapitel 2, Vers 9. Da berichtet er, wie er dann einige Zeit nach seiner Bekehrung nach Jerusalem kam. Und dann sagt er in Galater 2, Vers 9, und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas, also Petrus und Johannes, die als Säulen angesehen waren, mir und Barnabas die rechte Hand. Also zum Zeichen des inneren Einverständnisses. Also Jakobus galt zu der Zeit schon als eine der Säulen der Urgemeinde, gemeinsam mit Petrus und Johannes. Also Paulus war das klar, Jakobus ist ein wahrer Leiter der Gemeinde und damit auch ein Verkünder des wahren Evangeliums. Und auch im Jakobusbrief selbst macht der Herrenbruder deutlich, wo er persönlich steht. Im ersten Vers des zweiten Kapitels, den haben Sie noch nicht auf Ihrem Zettel, sagt er über Jesus: Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Da sehen Sie, wie er Jesus sieht. Er bezeichnet Jesus als den Herrn der Herrlichkeit. Das ist ein Bekenntnis zu Jesu Göttlichkeit, zu Jesu göttlicher Würde, zu Jesu völliger Hoheit. Er macht deutlich, Jesus ist zentral für unseren Glauben. Und das ist umso bewegender, weil Jakobus, wie wir letzten Sonntag gesehen haben, ja erst durch die Auferstehung überführt wurde, dass Jesus überhaupt Gottes Sohn ist. Er war ja der Halbbruder von Jesus. Er war ja mit ihm gewissermaßen unter einem Dach aufgewachsen. Und er hat dann spät zwar, aber umso klarer erkannt, Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Und das unterstreicht er hier, der Herr der Herrlichkeit. Herrlichkeit, das meint den Glanz der göttlichen Gegenwart. Und er sagt, Jesus ist der Herr der Herrlichkeit. In Jesus ist der Glanz der göttlichen Gegenwart schon da. Und das wird mal endgültig offenbart werden für jedermann, wenn Jesus wiederkommt. Und Jakobus, das sehen wir im Kapitel 5, rechnet fest mit der Wiederkunft Jesu. Also Jakobus steht ganz klar zur zentralen, unverzichtbaren Bedeutung Jesu. Und er bekennt nicht nur die göttliche Würde, sondern er geht auch eindeutig davon aus, dass wir Jesus brauchen. Dass wir von Jesus abhängig sind, wenn wir in den Himmel kommen wollen. Und dennoch bleibt richtig, was ein Ausleger geschrieben hat. Jakobus führt nicht erst zum Kreuz hin, sondern er kommt schon vom Kreuz her. Das heißt, er setzt das Kreuz voraus. Das müssen wir immer im Blick haben. Und dann fragen wir uns natürlich, wie konnte dann überhaupt die Meinung aufkommen, Jakobus lehre Werkgerechtigkeit? Wie konnte so eine Meinung überhaupt entstehen? Wie konnte auch Luther überhaupt auf diesen schmalen Pfad kommen, der doch sonst so viel Gutes und Richtiges erkannt hat? Anlass war der Abschnitt, den wir heute Morgen miteinander studieren wollen. Das ist wahrscheinlich der berühmteste Abschnitt des Jakobusbriefes, aber auf den ersten Blick auch der verwirrendste Abschnitt des Jakobusbriefes. Wir haben also das Privileg, den heute Morgen miteinander zu behandeln. Und gerade hier behandelt Jakobus diese so wichtige Unterscheidung zwischen totem und lebendigem Glauben. Und er steigt da ohne große Vorwarnung ein. Und das haben Sie jetzt vor sich auf Ihrem Gottesdienstzettel, Vers 14, Jakobus 2, Vers 14. Was hilft's, liebe Brüder? Und wir wissen inzwischen, da sind die Schwestern immer mit eingeschlossen. Wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke, kann denn der Glaube ihn selig machen? Das heißt, ihn retten. Also in den Versen davor hatte er über das praktische Zusammenleben in der Gemeinde gesprochen. Es darf kein Ansehen der Person geben, es muss Barmherzigkeit untereinander walten. Und ab Vers 14 spricht er dann diese ganz grundsätzliche Frage an, an der kein Christ vorbeikommt. Und er markiert dieses nochmal, dass er diese typische Formulierung, liebe Brüder, also jetzt setzt er wieder neu an. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat auch keine Werke, kann denn der Glaube ihn selig machen? Das ist die Alles-oder-Nichts-Frage. Kann Glaube ohne Werke retten? Kann Glaube ohne Werke echt sein? Das ist die Frage. Und Jakobus erinnert an etwas, das schon sein Halbbruder Jesus gesagt hatte, Glaube ist nicht gleich Glaube. Das hat Jesus etwa, können Sie es nachlesen, in Johannes 2? Ganz deutlich heißt es da, dass Leute, als er am Passafest in Jerusalem war, Johannes 2, Vers 23, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle. Und er bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Das heißt, diese Leute glaubten irgendwie, aber sie glaubten nicht wirklich. Und Jesus war das sehr klar. Und genau das sagt Jakobus hier auch. Es kommt darauf an, dass uns unser Glaube rettet. Das gilt nicht von jeder Art von Glauben. Nicht jede Art von Glauben rettet. Es kommt darauf an, dass unser Glaube lebendig ist. So wird er es dann im Vers 17 sagen. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Also es geht hier nicht um irgendeine theologische Spitzfindigkeit, die wir klären müssen, um die Sache mit Luther zu klären. Sondern es geht darum, ob einer in den Himmel oder in die Hölle kommt. Und Jakobus legt den Finger direkt in die Wunde in Vers 14 und er sagt, kann dieser Glaube retten? Und mit dieser Glaube meint er, dieser Glaube, bei dem man keinerlei Werke, keinerlei Praxis des Glaubens findet, kann dieser Glaube retten? Und alles, was er jetzt bis Kapitel Ende schreiben wird, bis Vers 26, dient der Klärung dieser einen Frage. Gibt es echten Glauben ohne Werke? Gibt es lebendigen Glauben ohne Werke? Und was sind überhaupt Werke? Lasst uns den Text als Ganzen lesen. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und in der täglichen Nahrung und wenn jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Dann die Antwort darauf, zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du nun einsehen, törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Man könnte sagen, vollendet worden, zum Ziel gebracht worden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, 1. Mose 15, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Herr, wir bitten dich, lass uns das richtig verstehen, was du uns hier sagen willst. Und lass uns für uns persönlich die richtigen Folgen daraus ziehen. Amen. Dreimal ist hier vom toten Glauben die Rede. Und wir haben heute Morgen in dieser Predigt nur zwei Punkte. Ganz einfach die Gliederung diesmal. Erstens, was ist toter Glaube? Und zweitens, was ist lebendiger Glaube? Das sind unsere beiden Punkte heute Morgen. Erstens, was ist toter Glaube? Und zweitens, was ist lebendiger Glaube? Also erstens, was ist toter Glaube? Und da bringt uns Jakobus zwei Beispiele. In den Versen 15 bis 17 beschreibt er hier das, was man nennen kann, den Nur-Wort-Glauben. Nur-Wort-Glaube, das sind die Verse 15 bis 17. Da zeichnet Jakobus zunächst eine Alltagssituation, in der sich der Glaube bewähren müsste. Und Vers 15 bis 16 liest sich so wie eine kleine Parabel, wie ein Gleichnis, ist auch im Konjunktiv formuliert, also hypothetisch angenommen, es gäbe diesen Fall. Mancher mag sich auch an einen konkreten Fall erinnert haben. Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung, an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Man kann übersetzen, wärmt euch selbst und sättigt euch selbst. Man kann auch übersetzen, lasst euch wärmen und lasst euch sättigen. Und ihr gebet ihnen nicht selbst, was der Leib nötig hat. Was könnte Ihnen das helfen? In der Jerusalemer Gemeinde war Armut durchaus bekannt, das wissen wir aus der Apostelgeschichte. Und Jakobus zeichnet hier diese offensichtliche Notsituation. Es handelt sich um einen Bruder oder eine Schwester, also einen Mitchristen. Da hat man nochmal eine gesteigerte Verantwortung, wie auch Paulus gesagt hat, tut Gutes jedermann, zuallermeist aber den Glaubensgenossen. Und der Mangel ist offensichtlich, der ist verkühlt. Dieser Bruder oder diese Schwester und hungrig. Also das ist eine ziemliche Not. Und die Reaktion, der sagt, einer von euch, also es gibt solches Verhalten offensichtlich innerhalb der Gemeinde, entsendet ihnen erstmal einen frommen Friedensgruß, geht hin in Frieden, sagt er, so eine Art Segenswunsch. Und dann fügt er hinzu, ja, und helft euch selber, beziehungsweise lasst euch helfen. Das kann man von der Grammatik her so übersetzen, dass jemand sich selbst helfen soll oder dass jemand sich von einem anderen helfen lassen soll. Aber man hilft nicht selbst. Und Jakobus sagt, seht euch diesen Glauben an. Es handelt sich offensichtlich um einen Mitchristen, um einen offiziellen Mitchristen. Schaut euch das an. Dieser Glaube, der nicht bereit ist, sich die Finger für den notleidenden Bruder schmutzig zu machen. Und die Formulierung setzt voraus, er könnte es, wenn er wollte. Und was macht ihr? Er sagt, ihr entsendet ihm einen Friedensgruß. Ein Kommentator hat gesagt, das ist ein Lehnstuhlwohltäter, der hier vorgeführt wird. Also er bleibt im Lehnstuhl sitzen und entsendet einen Friedensgruß. Und was für ein schroffer Gegensatz zwischen dem frommen Segenswort und der kaltschnäuzigen Abweisung, die sich weigert, dem anderen zu helfen. Und Jakobus stellt die rhetorische Frage, was würde das helfen? Und man kann es auch so übersetzen, was könnte das helfen? Und zwar nicht nur ihnen, denen man das sagt, sondern auch dem, der es so sagt. Sowohl dem Hilfsbedürftigen als auch dem Hilfsverweigerer. Keinem würde es helfen. Und dann kommt die Antwort in Vers 17. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Also Sie sehen, Jakobus zieht die Verbindungslinie von Vers 16 zum Vers 17 und er sagt, was das Beispiel über den Mann zeigt, das wenden wir jetzt grundsätzlich an auf den Glauben ohne Werke. Und es ist interessant, wie er diesen Glauben beschreibt. Er sagt, der Glaube im Blick auf sich selbst, der Glaube an und für sich ist tot, der Glaube in seinem Kern ist tot. Das ist ganz wichtig. Dieser Zustand, den er beschreibt, der gilt nicht nur für die Außenseite. Also nach dem Motto, da ist zwar Glaube, aber es kommt nicht viel dabei raus. Sondern Jakobus sagt ausdrücklich, der Glaube an und für sich ist tot. In sich selber, in seinem Kern. Das ist der innere Zustand des Herzens. Das ist tot, das meint er hier. Nicht nur die Auswirkungen. Und das heißt, die Wirkungslosigkeit dieses Glaubens ist eine Folge seiner inneren Leblosigkeit. Der Mensch hat eine äußere Form von Glauben, aber es fehlt die innere Füllung. Und diese äußere Form hält der Betreffende wahrscheinlich selbst für Glauben. Und die meisten, die so von außen auf ihn draufblicken, halten den auch für gläubig. Aber Gottes Diagnose steht in Vers 17. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, in sich selber, in seinem Innersten tot. Und das sagt nicht nur Jakobus, das hat der Jesus ja genauso gesagt, Johannes 15, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Oder Paulus hat es gesagt in Galater 5, Vers 6, in Christus Jesus gilt der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Das ist nicht speziell Jakobus. Also man könnte sagen, ich habe das ja schon öfter mal angedeutet, wenn ein Baby lebt, dann ist das Atmen eine ganz normale Auswirkung und keine zusätzliche Leistung. Also so nach dem Motto, ja jetzt lebt er schon und nun soll er auch noch atmen. Nein, sondern das ist eine ganz normale Auswirkung. Das ist keine Zusatzforderung, wenn sie leben, dass sie auch atmen. Und in dem Sinne macht Jakobus deutlich, der nur Wortglaube ist ein toter Glaube. Und dann fügt er noch ein zweites Beispiel für toten Glauben an, und das ist der Nur-Wissen-Glaube. Also Verse 15 bis 17 schildern den Nur-Wort-Glauben und Vers 18 bis 20 den Nur-Wissen-Glauben. Da schildert Jakobus erstmal einen Einwand. Das ist auf den ersten Blick nicht so ganz klar, bis wohin die Anführungszeichen da gesetzt werden müssen, aber wahrscheinlich ist der erste Teil von Vers 18 der Einwand eines Gegners, der Folgendes sagt: Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Also der eine hat eben Glauben und der andere hat eben Werke und beide sind echte Christen. Es wird in der Volkskirche auch manchmal so gesagt, bei den einen zeigt sich der Glaube eben daran, dass sie beten und Bibel lesen und zur Kirche gehen, und bei den anderen zeigt sich der Glaube eben, dass sie sich sozial engagieren. Der eine hat eben das, der andere hat das. Und hier ist das gegen Jakobus gerichtet, nach dem Motto, dein Bestehen auf der Notwendigkeit des Zusammenhangs von Glauben und Werken ist übertrieben. Gegen Jakobus gerichtet bedeutet, dass du, Jakobus, es gibt auch lebendigen Glauben ohne Werke. Und Jakobus antwortet, gut, dann zeig du mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir meinen Glauben aus den Werken zeigen. Und dann bringt Jakobus einen schlagenden Beweis, warum der Nur-Wissen-Glaube nicht rettet. Einen schlagenden Beweis. Vers 19. Er sagt, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Das ist übrigens ein Zitat aus einem der Grundbekenntnisse Israels, aus dem Schema Israel. Es ist nur ein Gott. Dann sagt er, du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Also Glauben bedeutet hier für wahr halten, zugestehen, als Realität anerkennen. Etwas Richtiges als wahr anerkennen. Und Jakobus sagt, na klar, diese Wahrheiten werden auch vom Teufel nicht bestritten. Sie werden zwar bekämpft vom Teufel, aber gerade weil er sie für wahr hält, werden sie bekämpft, aber sie werden nicht bestritten von ihm als Wahrheit. Und wir haben das ja auch etwa aus Markus 5, wo die Dämonen zu Jesus sagen, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten, verschone uns. Die Dämonen wissen genau, wer Jesus ist, dass er Gottes Sohn ist. Aber beim Teufel führt das richtige Wissen, dieser Nur-Wissen-Glaube, wozu? Zum Zittern. Zu Recht, weil er weiß, dass er Gott gegen sich hat. Also bestimmte Wahrheiten nur als wahr zu akzeptieren, bedeutet für sich genommen noch nicht, dass einer Christ ist, sagt Jakobus. Der Nur-Wissen-Glaube ist, wie das Beispiel des Teufels beweist, noch kein rettender Glaube. Aber Vorsicht, jetzt dürfen wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Das ist ganz wichtig, was ich jetzt unbedingt noch hinzufügen muss. Man darf nicht jetzt sagen, und das wäre so zeittypischer, Glaube hat gar nichts mit Wissen und Fakten zu tun, sondern nur mit Beziehung und Gefühl und Spiritualität, sagen manche ja so. Sagen, ja, Wissen, das ist was völlig anderes, Glauben hat gar nichts mit Wissen zu tun. Entschuldigung, aber das ist genauso Unsinn. Das ist auch total irreführend, total falsch. Denn Wissen gehört zu einem gesunden Glauben dazu. Ohne Wissen und Fakten gibt es keinen lebendigen Glauben. Es ist absolut unverzichtbar, bestimmte Fakten zu kennen und anzuerkennen. Es gibt die schlimmsten Irrtümer, wenn man das nicht voraussetzt. Der Historiker Ernst Moritz Arndt hat dieses wunderbare Lied geschrieben, ich weiß, woran ich glaube, ich weiß, was fest besteht. Können Sie im Kirchengesangbuch 278 nachlesen. Also richtiges Wissen ist eine Bedingung für den Glauben. Eine hinreichende Bedingung, eine notwendige Bedingung, aber keine hinreichende. Das müssen wir sehr deutlich unterscheiden. Er ist unverzichtbar, aber er reicht für sich genommen nicht aus. Ist eine notwendige Bedingung für den Glauben, aber keine hinreichende. Ich muss ja wissen, an wen ich mich wenden soll. Ich muss ja wissen, wer der ist. Ich muss ja wissen, was der von mir will und wozu er mich einlädt und wozu er mich auffordert. Das muss ich ja wissen. Also beim biblischen Glauben, das dürfen Sie sich nie auseinanderreißen lassen, gehört immer beides zusammen. Das Wissen und die persönliche Beziehung. Dass ich die Wahrheiten akzeptiere und damit agiere. Dass ich Jesus so anerkenne, wie die Bibel ihn offenbart. Und dass ich Jesus als meinem persönlichen Herrn und Erretter vertraue. Persönlich vertraue. Das dürfen wir nicht auseinanderreißen lassen. Lebendiger Glaube bedeutet, die Bibel kennen und die Bibel anwenden. Von Jesus wissen und mich an Jesus hängen. Das ist lebendiger Glaube. Und dieser lebendiger Glaube, sagt Jakobus, der kann gar nicht anders, als auch bestimmte Werke hervorzubringen. Und dann sehen wir in Vers 20, wie leidenschaftlich Jakobus um seine Gegner ringt. Und er formuliert das richtig wie eine Zwischenbilanz. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Begreif das doch, bitte. Sieh es doch ein, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist. Man muss hier eigentlich Glaube ohne Werke, müsste man Glauben in Anführungsstrichen zeichnen. Und so kann man sagen, ein lebendiger Christ ist vergleichbar mit einem Motor. Stellen Sie sich einen Föhn vor, zum Beispiel. Der Motor produziert Energie, weil er vom Strom durchpulst ist. Das ist das Prinzip. Das heißt, der Strom treibt den Motor und der Motor produziert Energie. Und der Strom lebt aus der Verbindung mit dem Netz. Und so ist es beim Christen. Der Christ produziert Werke, weil er vom Glauben durchpulst ist. Verstehen Sie den Vergleich, die Analogie? Der Glaube treibt den Christen und produziert Werke. Und der Glaube lebt aus der Verbindung mit Christus. So wie der Strom aus der Verbindung mit dem Netz lebt. Eigentlich ganz logisch. Also nochmal, Christus schenkt den Glauben, der Glaube treibt den Christen, der Christ produziert Werke. Und die Werke stehen am Ende und nicht am Anfang. Die Werke machen mich nicht zum Christen, aber die Werke kommen am Ende dabei raus, wenn ich Christ geworden bin. Und Jakobus sagt, du, das ist nicht nur Theorie, sondern das ist die Wirklichkeit der Kinder Gottes. Und darum bringt er nach den beiden Negativbeispielen für den toten Glauben, nämlich diesen nur Worte Glauben und nur Wissen Glauben, jetzt zwei Positivbeispiele für den lebendigen Glauben. Und damit sind wir schon beim zweiten Teil, was ist lebendiger Glaube? Und da führt Jakobus zwei farbige Kronzeugen aus dem Alten Testament an. Nämlich Abraham und Rahab. Da sagt er, ab Vers 21 ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte. Und in Vers 25 desgleichen ist die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg wieder hinaus. Der erste Kronzeuge ist besonders liebevoll gewählt, gerade im Hinblick auf die Erstempfänger dieses Briefes, Abraham, der klassische Vater des jüdischen Volkes. Und der zweite Kronzeuge steht menschlich betrachtet ganz am Ende, am anderen Ende der Skala, nämlich die Hure Rahab. Ein Jude und eine Heidin, ein Gottesmann und eine Prostituierte, eine ehemalige Prostituierte, ein Freund Gottes, Abraham, und eine Frau, die zu den Feinden Israels gehörte, Kanaan. Menschlich kann man sich kaum einen größeren Gegensatz vorstellen als den Gegensatz zwischen Abraham und Rahab. Und damit sagt Jakobus, dieses Grundprinzip gilt immer. Was ihnen gemeinsam war, war der rettende Glaube. Der rettende Glaube, der durch Werke bestätigt wird. Und damit sagt Jakobus, dieses Grundprinzip gilt immer. Es gilt für jeden echten, lebendigen Glauben. Es gilt für jeden echten Christen. Kunden wir uns also zunächst den Kronzeugen Abraham an. Das löst einige Irritationen aus. Das hat wahrscheinlich auch Luther besonders irritiert. Dieser Vers 21, ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte. Das ist wirklich irritierend, wenn man das einfach so ohne Kontext, ohne Zusammenhang liest. Abraham durch Werke gerechtfertigt, das haben wir doch von Paulus. Wir machen doch Römerbrief hier als Predigtreihe. Das haben wir von Paulus doch ganz anders im Ohr. Da heißt es doch durch Glauben gerechtfertigt. Gibt es also doch einen Widerspruch zwischen Paulus und Jakobus? Kann sich am Ende die römische Kirche doch auf Jakobus berufen? Keine Sorge, wir werden das gleich auflösen. Ich habe Ihnen extra eine Skizze mitgegeben auf Ihrem Predigtzettel, um das zu klären. Und wir werden diese Skizze auch ins Internet stellen, sodass diejenigen, die das jetzt über das Internet hören, es dann auch nochmal nachlesen können. Ich hoffe, dass diese Skizze hilfreich ist. Denn wir werden sehen, dass Paulus und Jakobus mit gerechtfertigt jeweils etwas anderes meinen. Und Sie haben diese Skizze auf Ihrem Gottesdienstzettel unter dem Predigttext. Da finden Sie das erläutert. Was meint Paulus mit gerechtfertigt? Das müssen wir erst mal klären. Paulus sagt gerechtfertigt durch Glauben. Wir nennen das mal Rechtfertigung 1. Das ist Gottes richterlicher Freispruch. Das meint Paulus mit gerechtfertigt. Also Gott spricht mich gerecht, er spricht mich frei. Er erklärt mich für gerecht, er vergibt mir meine Schuld, er nimmt mich als sein Kind an. Das ist der richterliche Freispruch. Und diesen Freispruch erlange ich allein, wodurch? Durch den Glauben. an Jesus, dass ich sage, Jesus, ich brauche dich, Jesus, ich bin ein verlorener Sünder, Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz stellvertretend für mich die Strafe ertragen hast, ich brauche deine Vergebung. Das ist Rechtfertigung durch den Glauben. Das ist der Freispruch. Ja, aber wie kommt dann Jakobus dazu zu schreiben, gerechtfertigt durch Werke? Antwort, weil das Wort gerechtfertigt im Griechischen noch eine zweite Bedeutung hat. Und das müssen wir jetzt sehr genau verstehen. Und das wird jeweils aus dem Zusammenhang deutlich, was gemeint ist. Also das Wort gerechtfertigt hat noch eine zweite Bedeutung. Es bedeutet nicht nur gerecht sprechen, jemanden für gerecht erklären. Also das ist gewissermaßen der Freispruch im Gerichtssaal. Sondern es bedeutet auch, jemanden danach, nachdem er freigesprochen wurde, als gerecht bestätigen, als gerecht beglaubigen, als gerecht ausweisen. Das ist also die Urkunde, die jemand nachträglich für seinen Freispruch bekommt. Und in diesem zweiten Sinne verwendet Jakobus den Begriff. Ich hoffe, das wird deutlich. Also die Werke machen mich nicht gerecht. Die Werke sprechen mich nicht frei. Die Werke sind nicht das, was mich im Gerichtssaal raushaut. Aber die Werke, die beglaubigen und bestätigen im Nachhinein, dass ich freigesprochen worden bin, wie die Urkunde. Ja, das Entscheidende passiert im Gerichtssaal. Das ist die Rechtfertigung nach Paulus, der Freispruch. Ohne Freispruch gibt es auch keine Urkunde, ist ja Logo. Aber genauso wie die Urkunde der nachfolgende sichtbare Beweis für den Freispruch ist, so sind die Werke der nachfolgende sichtbare Beleg, die nachfolgende sichtbare Bestätigung für den Freispruch, für den Glauben. Und so passt am Ende wirklich beides wunderbar zusammen. Paulus sagt, gerechtfertigt durch den Glauben, das ist der richterliche Freispruch, Gott spricht mich gerecht. Und diesen Freispruch erlange ich allein im Glauben. Man kann sagen, der Glaube an Jesus ist das Mittel der Rettung. Und dann Jakobus, gerechtfertigt durch Werke, das nennen wir Rechtfertigung 2. Das ist die nachträgliche Bestätigung, Beglaubigung. Der Glaubende wird nachträglich als gerecht erwiesen und bestätigt. Und das meint gerechtfertigt durch Werke. Und diese Bestätigung erfahre ich durch die aus dem Glauben folgenden Werke. Jesus hat das die Früchte genannt. Also man kann nochmal sagen, Glaube an Jesus ist das Mittel der Rettung. Die Werke für Jesus sind die Folge der Rettung. Und Abrahams Glaube wurde so bestätigt, als er Gott gehorchte, zum Beispiel dadurch, dass er bereit war, seinen Sohn Isaak zu opfern. Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Ja, Paulus sagt, gerechtfertigt durch den Glauben, das ist der richterliche Freispruch. Gott erklärt mich für gerecht. Gott sagt, du kommst nicht in die Hölle. Gott sagt, du kriegst Vergebung. Ich nehme dich an als mein Kind. Und das ergreife ich nur im Glauben, indem ich mich an Jesus klammere. Und Jakobus sagt dann, dieser Glaube, der dich zum Gotteskind macht, der dich aus dem Gefängnis rausholt, der dir die Karte für den Himmel sichert, dieser echte Glaube, der kann gar nicht anders, als nachträglich bestätigt zu werden durch die Werke, die aus deinem Glauben folgen. Und bei Abraham hast du beides. Du hast seine Bekehrung, dass er Gott glaubte. Das steht in Vers 23. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und aus diesem Glauben folgen die Werke in Vers 21 als Beispiel, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar geopfert hat. Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Und ich bitte Sie nochmal ganz deutlich zu sehen, die Urkunde trägt nichts zum Freispruch bei. Die Werke tragen nichts zur Rettung bei. Sie bestätigt nur, dass der Freispruch einmal erfolgt ist. Und so ist es mit den Werken auch. Die Werke tragen nicht das Geringste, die tragen nicht ein Mini-Körnchen zu unserer Rettung bei. Aber sie bestätigen nachträglich, dass unsere Rettung einmal erfolgt ist. Und in dem Sinne bringt Jakobus das Beispiel Abraham. Nochmal, er schildert in Vers 21 nicht das Mittel von Abrahams Errettung, den Glauben, sondern die Auswirkung, den Gehorsam. Und Abrahams Rettung wurde durch Werke beglaubigt, in dem Sinne durch Werke gerechtfertigt. Und an seinem praktischen Gehorsam kann man genau sehen, dass er Gott geglaubt und vertraut hat. Und jetzt lesen wir diese Verse nochmal und jetzt werden sie sich ihnen erschließen. Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Das war sozusagen die Bestätigung seines Glaubens. Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollendet worden. Das heißt, er ist belegt worden, er ist bestätigt worden, er hat sich entfaltet, er hat seine Wirklichkeit erwiesen. Und dann wird nochmal verwiesen in Vers 23 auf seine Bekehrung. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und so seht ihr nun, sagt Jakobus in Vers 24, dass es zusammengehört, dass der Mensch am Ende durch Werke gerechtfertigt wird, nicht durch Glauben allein. Das heißt, die Werke folgen. Der Glaube ist nicht allein, sondern der Glaube hat dann, je länger er Glaube ist, auch Werke. Die können wir manchmal deutlicher sehen, manchmal weniger deutlich sehen, aber irgendwie sind sie da. Und genau die gleiche Dynamik vollzieht sich im Leben jedes Christen. Ich nenne Ihnen nur ein Beispiel, Rosaria Butterfield, eine bekennende, linksorientierte lesbische Professorin, die in Amerika sehr gekämpft hat, auch für den ganzen Gender-Gedanken, in der Frauenforschung tätig war. Sie sagt, sie hat sich besonders auch beheimatet gefühlt bei den Philosophien von Freud, Hegel, Marx und Darwin. Aber sie wollte den Schwachen in dieser Welt beistehen. Und dann hat sie ein markantes Buch veröffentlicht und einen Artikel zu diesen Themen. Und dann gab es viele Rückmeldungen dazu. Und sie sagte, es gab so viele Rückmeldungen, dass ich hier einen Behälter auf beiden Seiten meines Schreibtisches anbrachte. Einen für die Hassbriefe und einen für die Fanpost. Und dann bekam sie einen Brief, sagte sie, der ihr ganzes Ablagesystem aushebelte, weil er weder ein Hassbrief noch Fanpost war. Und dieser Brief kam von einem bibeltreuen Pfarrer. Sie sagt, es war ein gütiger und zugleich herausfordernder Brief. Er forderte mich auf, die Theorien, die ich verteidigte, zu hinterfragen oder zu belegen. Und da merkte sie eben die Kluft zwischen diesen beiden Weltanschauungen. Und sie merkte, dass sie auch eine Weltanschauung vertrat und dafür kämpfte. Und der Pastor schrieb ja nicht nur, er lud sie auch zusammen mit seiner Frau zum Abendessen ein. Und es entspann sich ein persönlicher Kontakt zwischen dem Pfarrersehepaar und dieser bekennenden lesbischen Professorin Rosaria Butterfield. Und sie fing an, die Bibel zu lesen. Sie wehrte sich gegen das, was da auf sie zukam. Und sie sagt, die ganze Zeit kämpfte ich gegen die Idee, dass die Bibel inspiriert und wahr sein könnte. Aber die Bibel wurde immer größer in mir, bis sie meine ganze Welt überströmte. Und plötzlich begriff sie, dass, wenn die Bibel recht hat, alle, die ohne Jesus leben, verloren sind und in die Hölle kommen werden. Und ihr ging immer mehr auf von der Wahrheit der biblischen Sicht. Und sie fragte sich, wer bin ich? Wer soll ich in Gottes Augen sein? Und dann später an einem der folgenden Tage, das war so etwa vor gut 15 Jahren, kam ich mit offenen Händen und offenem Herzen zu Jesus. Und sie hat Buße getan über ihr Leben. Sie schreibt, Jesus triumphierte und ich war zerbrochen. Meine Bekehrung glich einem Zugunglück. Also nach dem Motto, es brach im Grunde genommen alles auseinander. Es ging alles krachen, was ihr bisheriges Leben ausmachte. Jesus triumphierte und ich war zerbrochen. Und in all meiner Schwachheit glaubte ich, dass wenn Jesus den Tod besiegen könnte, er auch mein Leben in Ordnung bringen konnte. Und das ist dann Schritt für Schritt geschehen. Es hat sich alles geändert. Sie trennte sich von ihrer Lebenspartnerin. Sie erkannte Homosexualität als Sünde. Sie begann Gott zu dienen. Sie heiratete dann sogar einen Pastor und lebt heute mit ihrer Familie in North Carolina und unterstützt dort den Dienst ihres Mannes und der Gemeinde und ist auch durch ihr Lebenszeugnis eine Ermutigung für viele Menschen, die in einer vergleichbaren Notsituation stecken. Das sind die Werke, die aus dem Glauben folgen. Die Veränderung, die Jesus bewirkt. Es kann gar nicht anders sein. Das ist ein besonders dramatischer Fall. Zugegeben, ein besonders dramatischer Fall. Aber das Prinzip gilt für jeden Christen. Unser Leben wird bestimmt durch unseren Glauben. Und wenn Jesus der Herr unseres Lebens wird, so war das bei Abraham, auch wenn der Jesus noch nicht persönlich kannte. Aber so ist das überall. Wenn Menschen sich bekehren, dann ändert sich unser Leben. Und dann drängt es in unserem Leben dazu, dass wir dem Herrn dienen, dass wir Werke tun. Das meint nicht, dass wir einen Katalog abhaken. Das meint nicht, dass wir ein paar Regeln erfüllen. Sondern das meint, dass unser ganzes Leben danach ausgerichtet wird, Gott zu dienen. Das meinen die Werke hier. Die Werke meinen nicht irgendwie eine kalte Pflichterfüllung, sondern dass der Herr, dem ich gehöre und dem ich alles verdanke, mein Leben nun prägt. Und so wollen wir das auch nach der Predigt in wenigen Minuten in diesem Lied singen. Das ist die Haltung, in die Jesus uns hineinbringt. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt, ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt, ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein. Um diese Haltung geht es, nicht um einzelne Regeln, die ich abhake und erfülle, sondern dass mein Leben dem Herrn dient und dass ich mich deswegen an sein Wort klammere und es ernst nehme und ihm gehorsam sein will, so wie Abraham Gott gehorsam wurde, so wie Rahab Gott gehorsam war. Herr, weise du mir deinen Weg, zeig mir die Welt mit deinen Augen, lass mich erkennen, was dir wichtig ist, gebrauche mich in deiner Welt, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt, ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Ein Leben für Gott, für ihn allein, das soll mein Leben sein. Und in diesem Sinne ist dann auch Vers 24 plötzlich ganz einfach zu verstehen. Hier hält Jakobus nochmal das Ergebnis seiner Argumentation fest. Hier sagt er seinen Lesern, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Eben in dem Sinne, wenn einer gerettet wird und glaubt, dann kommen die Werke zwangsläufig dazu. Und einer der Reformatoren hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Glaube allein rettet. Aber dieser Glaube, der rettet, ist niemals allein. Beziehungsweise er bleibt niemals allein. Er rettet allein der Glaube. Aber der Glaube, der rettet, bleibt niemals allein. Unser Leben mit all seinen Brechungen und Begrenzungen und Fehlern, die es noch hat, wird gestaltet von Jesus. Und dafür steht Abraham. Und dann noch kurz das zweite Beispiel, weil es so schön war, das Ganze noch einmal am Beispiel der Hure Rahab, Vers 25, desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht auch durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus. Hebräer 11, Vers 31 gibt uns Gottes Sicht von Rahab. Wissen Sie, wie Gottes Sicht von Rahab ist? Hebräer 11, Vers 31 sagt, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatte, durch den Glauben. Und das wirkte sich aus. Und worin bestand der Glaube der Hure Rahab? Sie kannte ja Jesus noch nicht. Er war ja zu dem Zeitpunkt nicht gekommen. Aber sie hatte Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott, vor dem Gott Israels. Und wir haben das in der Lesung von Matthias Klaus vorhin gehört, aus Josua 2, Vers 11, wo Rahab ihr Bekenntnis ablegt. Und sie sagt, es war keiner mehr vor euch zu atmen, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Sie glaubte dem wahrhaftigen, allmächtigen, ewigen Gott, der sich offenbart hat im Alten Testament und in der Geschichte seines Volkes Israel. Sie hatte Ehrfurcht vor dem Gott Israels und sie vertraute den Boten des Gottes Israel. Und wie zeigte sich ihr Glaube? Sie unterstützte die Boten des Gottesvolkes logistisch bei der Flucht. Sie entließ sie auf einem bestimmten Weg. Und sie kümmerte sich, auch daran zeigte sich ihr Glaube, sie kümmerte sich um die Rettung ihrer eigenen Familie. Ihr war plötzlich klar, wenn dieser lebendige Gott durchzieht und seine Heiligkeit erweist, dann brauchen wir Schutz. Und sie hat gesagt, kümmert euch bitte, sorgt dafür, dass auch meine Familie bei diesem allmächtigen Gott Rettung findet. Was immer Rahab in ihrer begrenzten Situation tun konnte, hat sie versucht. Das waren ihre Werke. Und man kann das so zusammenfassen. Rettender Glaube ist immer wirksamer Glaube. Rettender Glaube ist immer wirksamer Glaube. Dafür steht diese ehemalige Prostituierte Rahab genauso wie der Patriarch Abraham. Genauso wie Rosaria Butterfield. Genauso wie jeder, der zu Jesus als seinem Herrn und Erretter gekommen ist. Und damit gehören Paulus und Jakobus aufs Engste zusammen. Sie stehen nicht gegeneinander, sondern sie stehen miteinander für das eine Evangelium ein. Und ein Ausleger hat das so wunderbar formuliert. Er hat gesagt, Paulus und Jakobus stehen Rücken an Rücken. Stellen sich das mal so bildlich vor. Paulus und Jakobus stehen Rücken an Rücken. Und sie verteidigen das eine Evangelium jeweils gegen andere Gegner. Paulus verteidigt das Evangelium gegen die Vermischung mit Werken. Gegen die, die sagen, nein, es reicht nicht nur auf Jesus zu vertrauen, du musst schon auch noch ein bisschen was dafür tun, wenn du in den Himmel kommen willst. Dagegen verteidigt Paulus das Evangelium. Und Rücken an Rücken mit ihm steht Jakobus und verteidigt den Glauben gegen die, die ihn verkürzen auf ein allgemeines Lippenbekenntnis ohne Hingabe. Dass ich mal irgendwann gesagt habe, ich entscheide mich für Jesus und dann ändert sich nichts mehr. Und dagegen verteidigt Jakobus den wahren Glauben. Und das Ergebnis steht dann am Ende in Vers 26, wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Was für ein Bild, was für eine Analogie. Ein Körper ohne Geist ist tot. Wenn Sie mal einen Menschen im Sarg gesehen haben, einen Leichnam, das ist ein Körper ohne Geist, dann sehen Sie, der ist tot. Der regt sich nicht mehr, der denkt nicht mehr, der macht nichts mehr. Und so ist der Glaube ohne Werke tot. Weil der Glaube tot ist. Das ist nur eine Form, wie ein toter Körper. Eine Form ohne lebendige Füllung. Und manche sehen von außen auf die Form drauf und denken, das ist ein richtiger Glaube. Aber Jakobus sagt, wo Leben ist, da ist Puls. Glauben hat Folgen. Diese Folgen reichen weit über den Tag hinaus. Die reichen bis in die Ewigkeit. Die Folgen des Glaubens. Aber sie zeigen sich auch schon hier. Und noch eine letzte Klärung. Die Bibel lässt hier keinen Umkehrschluss zu. Wo Glaube sind, ist, da sind auch Werke. Aber man kann nicht umgekehrt sagen, wo Werke sind, da muss auch Glaube sein. Das lehrt Jakobus nicht. Ja, das ist wie beim Triathlon. Sie wissen, Schwimmen, Radfahren, Langstreckenlauf. Jeder Triathlet muss schwimmen können. Aber nicht jeder, der leidlich gut schwimmen kann, ist damit auch schon ein Triathlet. Man kann das nicht umkehren. Wo Glaube ist, da müssen Werke sein, aber nicht überall, wo Werke sind, da ist auch Glaube. Das heißt, auch Heiden können gute Werke tun, die von außen betrachtet den Werken der Christen sehr ähnlich sind. Auch ein Mensch, der sich nicht auf Jesus verlässt, sondern auf sich selbst, kann Einsame besuchen, kann arme Menschen unterstützen, kann in Krisengebieten sein Leben riskieren, um Kinder ärztlich zu versorgen. Das können alles auch Heiden tun. Auch ein Heide kann traurigen Nachbarn geduldig zuhören. Auch ein Heide kann sich fürsorglich um die Erziehung von Kindern kümmern. Das können alles auch Heiden tun. Um das zu tun, muss man erstmal grundsätzlich kein Christ sein. Man wird, wenn man Christ ist, sicherlich manches dann noch anders machen. Aber Werke für sich lassen keinen zwingenden Rückschluss auf Glauben zu. Christliche Werke und heidnische Wohltaten können sich manchmal bis zum Verwechseln ähnlich sehen. Aber umgekehrt gilt, wenn echter Glaube da ist, werden die Werke unweigerlich folgen. Sie werden unweigerlich folgen. Das heißt nicht, dass Christen immer und konsequent alles richtig machen. Aber ihr Lebensstil wird davon geprägt sein, Gott zu dienen. Jakobus lehrt keinen Perfektionismus. Auch Christen können manchmal müde sein und feige sein und faul werden und Menschenfurcht haben. Das wissen wir doch alle von uns selbst. Und jeder von uns weiß, an welcher Stelle er besonders angreifbar ist. Aber Christen ist es ein inneres Anliegen, dass ihr Leben ein Leben gegeben ist für den Herrn der Welt. Auch wenn ich manchmal müde werde, auch wenn ich manchmal feige werde, auch wenn ich manchmal in alte Fettnäpfchen mit voller Wucht reintappe, auch wenn ich manchmal mich so verhalte, dass ich mich für mich selbst nur schämen kann. Und doch ein Leben gegeben für den Herrn der Welt, für ihn allein, das soll mein Leben sein. Es kann nicht gehen, dass Jesus im Leben ist und dass man es nicht merkt. Es kann nicht sein, dass einer sagt, ich habe mich bekehrt, aber ansonsten fröhlich sein altes heidnisches Leben weiterlebt wie vorher. Das kann nicht sein, sagt Jakobus. Und es kann nicht sein, dass einer bekennt, Jesus ist mein Herr, aber ansonsten drehen sich seine Gedanken von Montag bis Samstag um Hund, Katze, Maus, Haus, Auto, Beruf und Familie. Das kann nicht sein. Und das will Gottes Wort uns deutlich machen. Warum kann das nicht sein? Weil derselbe Jesus, der die Vergebung schenkt, auch der Jesus ist, der die Veränderung bewirkt. Es ist derselbe Herr, der in unserem Leben beides schenkt. Und wenn du wirklich zu Jesus kommst, wenn du Jesus dein Leben gibst, dann wird er dein Retter und dein Herr. Und dann schenkt er dir den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist unablässig damit beschäftigt, dein Leben zu prägen und zu verändern. Und das geschieht bei unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichem Tempo und in unterschiedlicher Sichtbarkeit. Aber es geschieht. Wir kommen zum Schluss. Die Bibel unterscheidet ausdrücklich zwischen lebendigem und totem Glauben. Und diese Wahrheit ist deshalb so brisant, weil sie eine dramatische Grenze markiert, nämlich zwischen Glauben und Scheinglauben. Und wir haben ja die Stellen genannt, Matthäus 7 zum Beispiel, wo Jesus das sagt. Und das wichtigste Kennzeichen des Scheinglaubens besteht darin, dass es keine bleibende Lebensveränderung gibt. Keine Lebensveränderung. Und die Ursache dieser Not ist, dass kein echter Glaube da ist. Und deswegen warnt der Herr uns vor dieser Täuschung. Er warnt uns davor. Auch dafür hat er uns den Jakobusbrief gegeben. Und darum ist der Jakobusbrief eine dringende Einladung zur Selbstprüfung. Welche Reaktionen können dadurch provoziert werden? Eine Reaktion auf die Einladung zur Selbstprüfung kann Empörung sein. Dass jemand sagt, das ist doch eine Anmaßung, von mir zu erwarten, dass Veränderung in meinem Leben da ist. Was soll das? Das ist allein meine Privatsache. Empörung ist eine mögliche Reaktion. Und sollte in Ihrem Herzen Empörung die Reaktion sein, ich schaue ja nicht hinter Ihre Stirn, dann möchte ich Ihnen sagen, befinden Sie sich in einer geistlich gefährlichen Situation. Und dann möchte ich Sie dringend bitten, das vor Gott in Ordnung zu bringen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Sie noch kein Christ sind. Dann kommen Sie zu Jesus und bringen Sie das in Ordnung. Empörung. Eine andere Reaktion ist Erschrecken. Wenn Sie erschrecken im Hinblick auf Ihr eigenes Leben, dann befinden Sie sich in guter Gesellschaft. Auch Christen wissen, wir haben noch mit Sünde zu kämpfen. Und im Leben mit Jesus werden wir immer wieder an den Punkt kommen, den die holländische Christin Corrie ten Boom einmal beschrieben hat. Sie habe zu Gott gesagt, Herr, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Und da sagt sie, war sie, als ob Gott ihr geantwortet hätte, das weiß ich, Corrie, aber ich bin froh, dass du es jetzt auch endlich kapiert hast. Ich bin froh, dass du es jetzt auch endlich verstanden hast, dass du weißt, dass du mich brauchst, dass du aus meiner Kraft lebst und dass ich auch als dein Helfer dir zur Verfügung stehe. Bittet, so wird gegeben werden. Das macht ja Jakobus in Kapitel 1 deutlich. Die Apostel hätten diesen Seufzer von Corrie ten Boom dick unterstrichen. Und wenn die Predigt über Jakobus das in ihrem Leben bewirkt, dann ist es gut. Dann werden sie sich umso mehr an Jesus klammern und sagen, Jesus, wirke in meinem Leben diese Werke. Jesus, wirke diese Veränderung. Wirke, dass mein Leben immer mehr ein Leben gegeben für den Herrn der Welt wird. Und dann wird aus dem Erschrecken Erleichterung. Tja, oder die Reaktion Ernüchterung. Vielleicht merken Sie, was ich bisher für meine Bekehrung gehalten habe, war eigentlich nur ein Lippenbekenntnis. Ich habe da mal ein Gebet nachgesprochen, was man mir vorgegeben hat. Und ich habe das damals auch leidlich ernst gemeint, aber ich habe nicht begriffen, wie von Sünde umklammert mein Leben wirklich war, wie sehr ich Jesus wirklich brauche als meinen Retter. Ich habe nicht begriffen, dass er den Anspruch hat, mein Herr, mein König, meines Lebens zu sein. Im Grunde genommen war meine Bekehrung eine Scheinbekehrung. Und wenn Ihnen das klar wird, dann ziehen Sie die Konsequenzen. Bedenken Sie, die Folgen, die Glauben und Unglauben, lebendiger Glaube und toter Glaube haben für Zeit und Ewigkeit. Versuchen Sie nicht krampfhaft ein besseres Leben zu führen. Das wird mit Sicherheit nicht funktionieren. Versuchen Sie nicht krampfhaft ein besseres Leben zu führen, sondern beugen Sie sich vor Jesus und bitten Sie ihn darum, dass er Ihnen echte Vergebung schenkt und neues Leben. Und vertrauen Sie Jesus Ihr Leben ganz an. Und dann wird Jesus Ihr Leben unter seine Fittiche nehmen. Und dann wird Jesus Ihr Leben Schritt für Schritt verändern, egal in welchem Alter Sie diesen Schritt wagen. Und dann werden Sie noch staunen, welche Werke, welche Veränderungen Jesus aus Ihrem Leben hervorbringen wird. Wir beten. Herr Jesus Christus, es ist sehr, sehr ernst, was wir in deinem Wort lesen, Herr. Und wir sehen auch mit Erschrecken, dass es in dem, was nach außen hin Gemeinde Jesu Christi ist, toten und lebendigen Glauben gibt. Herr, danke, dass du um unser Leben wirbst und ringst. Und dass jeder, der nach deiner Hilfe sucht und schreit, dass du dem auch Antwort gibst. Ach Herr, decke toten Glauben auf und lass lebendigen Glauben daraus werden durch deine Gnade. Und halte uns fest bei dir. Dir sei Dank dafür, Herr, dass du barmherzig bist und treu und allmächtig. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, würden wir uns freuen. Kontoempfänger: Förderverein für Mission, Kontonummer 617067, Bankleitzahl 5206041. Das ist das Geldinstitut der Evangelischen Kreditgenossenschaft. Verwendungszweck, Stichwort Internetpredigt. Sie sind herzlich eingeladen, uns auch persönlich im Gottesdienst zu besuchen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr. Anschrift: Alter Flughafen 18, 30 179 Hannover. Weitere Informationen finden Sie unter www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.